MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler.
Hallo und herzlich willkommen an unsere MedTech-Community da draußen zu einer neuen Folge MedTalk on Air. Ich möchte euch gleich zu Beginn eine kurze Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die wirklich sinnbildlich für den Pioniergeist aus der Region Tuttlingen steht und zeigt, wie global dieser wirken kann. Wir gehen zurück nach 1945 in eine kleine Werkstatt. Dr. Med Karl Storz hat eine Idee. Instrumente entwickeln, die Ärzten einen Blick ins Körperinnere ermöglichen, ohne große Schnitte vornehmen zu müssen, schonend, präzise und vor allem innovativ. Was mit dieser Idee begann, ist heute weltbekannt. Karl Storz ist ein Name, der für hochentwickelte Endoskopiesysteme steht. Ob in der Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie, ihre Technik ist weltweit im Einsatz. Diese kleine Geschichte zeigt, was durch Mut, die Dinge anders zu denken, durch enge Zusammenarbeit mit Chirurgen und durch Technik auf Top-Niveau möglich ist. Heute, 80 Jahre später, führt Karl Christian Storz das Unternehmen in dritter Generation mit fast 10.000 Mitarbeitenden weltweit und davon etwa 3.600 allein hier in der Region Tuttlingen. Und mit einem klaren Ziel, die Chirurgie der Zukunft mitzugestalten. Heute geht es natürlich um diese 80 Jahre Innovation bei Karl Storz. Es geht aber auch um rechtliche Themen, über die wir im Podcast bisher noch nie gesprochen haben. Und das liegt auch an meinem heutigen Gast, Stefan Ort. Er ist seit 2016 bei Karl Storz, Chief Operating Officer und Teil der Geschäftsleitung, verantwortlich für die operativen Prozesse im Unternehmen. Ja, und Stefan bringt einen großen Erfahrungsschatz mit, was Fallstricke und Haftungsrisiken im grenzüberschreitenden Rechtsverkehr anbelangt. Wissen, dass er übrigens auch bei uns bei den Medical Mountains im Lehrgang Praxiswissen Recht teilt. Ich bin mir echt sicher, dass ihr heute ganz neue Informationen und Impulse erhaltet. Und lieber Stefan, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Erst einmal natürlich auch herzlichen Glückwunsch zu 80 Jahren Karl Storz. Ihr feiert das gebührend dieses Jahr mit euren Mitarbeitenden. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, habe ich irgendetwas vergessen über dich zu sagen, was wichtig für unsere Hörer ist und das sie noch wissen müssen.
Nein, alles gut soweit. Vielen Dank. Also von dem her.
Sehr schön. Ja, dann steigen wir doch einfach mal direkt ein und schauen, was wir hier an Informationen rauskitzeln in unserem Gespräch. Ihr seid ja weltweit tätig und ich habe es gerade gesagt, du hast ein großes Wissen und viel Kompetenz im rechtlichen Bereich. Gab es denn irgendeine rechtliche Situation in einem Land, die euch besonders überrascht oder auch besonders gefordert hat?
Es gibt im internationalen Verkehr sehr viele Herausforderungen, wenn man Medizinprodukte in den Verkehr bringt. Insbesondere auch so wie wir. Wir haben ein ganz breites Produktportfolio und es kann immer irgendetwas mit einem Produkt passieren. Klar, nicht, dass das reicht schon damit, wenn ein Produkt beispielsweise übermäßig beansprucht wird oder sowas, dass es irgendwann mal auch defekt ist. Und dann stellt sich halt auch immer die Frage, entstehen daraus irgendwelche Gefährdungssituationen und wie wirkt sich das im Haftungsfalle dann eben auch entsprechend auf eine Organisation aus? Man kann noch so viel geleistet haben. Wir wissen ja, in der Medizinprodukteindustrie sind die Produkte sehr hoch reguliert, sie sind validiert auf alle Gefahrensituationen. Man hat große Risikobetrachtungen, bevor man ein Produkt überhaupt in den Verkehr bringt. Aber dennoch, es kann irgendetwas passieren und dann stellt sich immer die Frage, wie wirkt sich das haftungstechnisch aus? Und da gibt es natürlich Länder, die enorme Risiken darstellen aufgrund ihrer Rechtsprechung, ihrer Gesetzgebung beispielsweise, wenn es um eine Inanspruchnahme von Herstellern geht, insbesondere die USA beispielsweise, die vom Rechtssystem ganz anders ausgestaltet ist als Deutschland, wo die Schadenersatzansprüche beinahe ins Unendliche gehen können. Je nachdem, wie man, in welchem Bundesstaat man verklagt wird oder in Anspruch genommen wird. Am Anfang wird man erst nur in Anspruch genommen. Und wie dann die weitere Entwicklung dieses Falles eben auch ist, nicht? Also wie viel Beitrag hat man geleistet? Oftmals ist es sogar so, dass man gar keinen großen Teilbeitrag geleistet haben muss zu einem Schaden. Sprich, das Instrument war gar nicht dafür verantwortlich. Dann ist es oftmals eher eine Abwägung. Also der Anspruchsteller selber möchte ja nicht den Arzt in Anspruch nehmen, weil der hat eben nur eine begrenzte Haftungssumme im Gegensatz zum Hersteller, der eine große Haftpflichtversicherung hat. Und dann versucht man natürlich alles zu bewegen und zu beweisen, dass der Hersteller zumindest einen Teil dazu beigetragen hat, dass irgendeine Validierung nicht richtig war, dass irgendetwas vielleicht im Rahmen des Zulassungsprozesses nicht gestimmt hat, was dann haftungsbegründend sein kann. Mhm. Und dann am Ende entscheidet oftmals eine Jury darüber, wie hoch dann der Schadensersatzanspruch letztendlich ist. Und das kann weit in die Millionen gehen. Nicht? Also das sieht man, das kennt man auch, wenn man die Fälle in der Presse immer wieder beobachtet, bei Herstellern von Pharmazeutika. Das ist bei Medizinprodukteherstellern nicht anders. Und solche Situationen hatten wir durchaus auch schon, wo man sagen musste, wir werden in Anspruch genommen, wir müssen solche Fälle dann auch wirklich gut managen. Also auch, das sind dann meistens mehrere Fälle, gleichgelagerte Fälle, weil die Anwaltskanzleien sich da zusammentun und dann die Ansprüche entsprechend austarieren. Und das ist ein riesiger Aufwand, diese Fälle dann auch zu managen und diesen Fällen auch entsprechend zu begegnen, damit auf einer realistischen Grundlage argumentiert und auch nur einen realistischen Schaden auch zu bezahlen hat.
Wahnsinn. Und das steuert ihr alles aus Tuttlingen heraus?
Das steuern wir natürlich nicht nur allein, aber das steuern wir alles aus Tuttlingen heraus, weil die wesentlichen Entscheidungen müssen hier in Tuttlingen dann gefällt werden. Das ist richtig. Wir haben natürlich auch immer externen Support. Da brauchen Sie auch extern spezialisierte Kanzleien, insbesondere in den USA, wenn es um Haftungsrecht geht. Sie müssen sich aber vorstellen, in diesen Fällen müssen Sie alles offenlegen. Alle Dokumente, die irgendwo fallrelevant sein können, sind öffentlich zugänglich für die Klägerseite, also für die andere Seite oder für die anspruchstellende Seite. Und diese Geschichten, die sich hinter diesen Dokumenten befinden, müssen Sie kennen. Sie müssen sie vermitteln können, weil Sie arbeiten nachher mit der Gegenseite und müssen mit der Gegenseite dann auch erklären, dass, was da vielleicht in irgendeiner E-Mail stand, so gar nicht gemeint war. Und das kommt nämlich sehr häufig vor, weil der Kläger hat es ja relativ einfach. Der kann alles erstmal so als bare Münze nehmen oder liest irgendwo nur was oberflächlich Gefährliches, was er gut gegen einen Hersteller beispielsweise verwenden könnte. Und so tarieren die ihren Fall natürlich auch aus. Und da müssen sie gegenhalten. Das ist der riesige Aufwand, den sie haben, wenn sie solchen Fällen begegnen wollen. Also langfristig geht es hier darum, oder in solchen Situationen, und das geht über Jahre, geht es darum, hier die richtigen Entscheidungen zu fällen, die richtigen Personen zusammenzubringen, die dann auch erklären, was dahinter war, sodass es im Fall aller Fälle, wenn der Fall eskalieren würde und vor Gericht gehen würde, auch eine gute Verteidigungsstrategie dahinter ist. Ja, und je besser das eben ist, umso eher kommt man dann auch in Richtung eines vernünftigen Vergleiches.
Kann man sich das jetzt wirklich so vorstellen, dass USA, also man kennt es ja auch aus Filmen, aber eben hier vorrangig im Bereich der Pharmaindustrie, ist das das einzige Land, wo es so herausfordernd ist? Ich meine, ihr seid international tätig oder gibt es da durchaus auch andere Märkte, die einen auch wirklich fordern im rechtlichen Bereich, gerade im Produkthaftungsbereich?
Also gerade alles, was so Richtung USA geht, ist sicherlich am schwierigsten oder am gefährlichsten, dem muss man auch am stärksten begegnen. Das hilft Ihnen aber auch, abgesehen davon, das hilft Ihnen aber auch wirklich sehr saubere und gute Arbeit zu leisten, wenn es um Ihre Produktzertifizierung geht, weil damit steht und fällt später im Haftungsfalle alles. Es gibt natürlich trotz allem auch Länder, denen Sie auch begegnen müssen, wo Sie auch in Situationen kommen können, die in ähnliche Rechtsprechung oder ähnlich gelagert sind, aber meist nicht ganz so gefährlich in der Schadensersatzentwicklung, wie es eben beispielsweise die USA. Wir sind ja weltweit tätig in sehr vielen Ländern und wir müssen also immer auch die individuelle Rechtsprechung dabei auch berücksichtigen und vor allem die individuelle gesetzliche Schadenslage auch kennen oder die Schadensersatzlage kennen, um das entsprechend auch managen zu können.
Und Produkthaftung ist ja jetzt Gott sei Dank nicht alles im rechtlichen Bereich. Es gibt natürlich noch andere Herausforderungen. Wo seht ihr denn da gerade so die größten Herausforderungen im internationalen Geschäft? Geht es dann doch in Richtung Regularien oder gibt es auch andere Rechtsthemen, die einen auch zunehmend fordern?
Also wenn es rein rechtliche Themen geht, sind sicherlich die Regularien die Themen, die wir am stärksten begegnen müssen. Länder werden immer protektionistischer, was die individuellen Märkte betreffen. Und das Protektionistische, sprich also die Eintrittshürden, um in die individuellen Märkte zu kommen, das sind dann eben diese Regulierungsvorschriften, die man hat. Die Hürden, die an die Produkte eben gestellt werden. Das sieht man auch ganz stark im asiatischen Bereich, beispielsweise auch China, auch sehr hoch reguliert, auch immer wieder starke Vorschriften, die ich würde jetzt nicht sagen, die vermeiden wollen, dass wir in den Markt eintreten können oder dass wir unsere Produkte verkaufen können, aber eben eine besondere Herausforderung auch an uns Hersteller immer wieder bedeuten, weil sie aber auch stellenweise ein bisschen abweichen von den Grundrahmenbedingungen. Und das muss man eben alles bespielen können, um Produkte eben international eben in die Märkte auch vertreiben zu können.
Und jetzt haben wir ja auch noch geopolitische Spannungen, die dazukommen. Die machen die ganze Sachlage natürlich noch spannender und noch intensiver.
Das sind enorme Herausforderungen. Insbesondere jetzt natürlich, klar, in jeder Munde sind derzeit die Zollthemen, nicht? Auch das trifft uns auch. Auf der Basis dieser Themen, die derzeit adressiert werden, diese Zölle auch richtig und vernünftig zu reagieren, weil wir stellen in vielen verschiedenen Märkten her. Und wir verkaufen diese Produkte wiederum auch in anderen Märkten. Und das ist dann dementsprechend auch komplex, wenn man das berücksichtigt. Das Gleiche sind aber auch die Sanktionen. Die Sanktionen, die wir sehen für unterschiedliche Märkte, die sind ja nicht immer alle gleich, nicht? Also Europa hat andere Sanktionsvorschriften und andere Warenkataloge beispielsweise als die USA unter Umständen hat, nicht? Und auch Länder, die beliefert werden dürfen, die sehen auch immer wieder anders aus, also aus der individuellen, länderspezifischen Perspektive.
Und du hast alles im Kopf?
Natürlich nicht, aber wir haben wundervolle Mitarbeiter, also die sich mit diesen Themen auch wirklich akribisch auseinandersetzen und auch entsprechend reagieren und agieren können. Wichtig ist nur, dass man die auch eben als gute Teams immer wieder zusammenbringt, damit wir das eben auch gut bearbeiten können.
Was war denn so dein größter Aha-Moment in puncto so internationaler Regulierung oder auch rechtlicher Stolpersteine, wo du selbst gesagt hast, oh, das hatte ich jetzt noch nie. Also das war jetzt wirklich entweder positiv, toll oder vielleicht auch ein negatives Aha.
Also ich bin ja auch Rechtsanwalt, klar, zugelassen alles und bin auch in der Anwaltskammer tätig, aber da tue ich vielleicht manchen Kollegen nichts Gutes. Aber Fakt ist einfach, wenn man ein großer Aha-Moment war, dass wir eine Kanzlei hatten, die uns beraten wollte, wie wir mit dem Thema Produkthaftung in den USA umgehen, die aber letztendlich gar keine Erfahrung auf dem Rechtsgebiet hat. Das war eine deutsch ansässige Kanzlei. Und wenn man da falsch beraten wird, dann kann das durchaus existenzgefährdend sein. Das war jetzt bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, weil wir rechtzeitig gemerkt haben, das ist jetzt nicht ganz vernünftig, was wir da geraten bekommen. Ich erinnere mich daran, dass mal ein Anwalt uns geraten hat, wir sollten doch mal vor Gericht gehen in den USA mit einem so einen Fall, weil wir haben ja nichts falsch gemacht. Das hat gestimmt. Unser Produkt war fehlerfrei. Ja. Ein Arzt hat einen Fehler begangen, es kam zu einem Schadensereignis, aber sie sollten es immer vermeiden, vor Gericht zu gehen in den USA, weil sie stehen immer vor einer Jury und sie wissen nicht, ob die das jetzt wirklich verstanden haben, ob ihr Produkt damit ursächlich war oder nicht. Vor allem auch im Hinblick auf, sie haben auf der einen Seite den Arzt, der sich da sehr gut verargumentieren kann, auf der anderen Seite den großen, potenten Hersteller mit seiner Versicherung und den armen Anspruchsteller. Mhm. Ja, wenn man das sieht, das bedeutet also immer eine grundsätzliche Gefahr und Gefährdungslage für Sie als Unternehmen, wenn Sie so einen Fall haben, wenn Sie den falsch austarieren und letztendlich es unter Umständen auch mal wagen, vor Gericht zu gehen, dass Sie plötzlich zu einer Schadenssumme verurteilt werden, die Sie vielleicht gar nicht so ohne weiteres stemmen können.
Und dann tatsächlich existenzbedrohend
genau, ist. Genau, da muss man immer aufpassen. Man muss immer schauen, von wem wird man denn beraten und hat er auch diese Fachkompetenz. Nicht? Also wenn sich da einer ein bisschen überschätzt, dann kann das durchaus, man vertraut diesem Rat, kann das einen Schaden verursachen, den Sie nicht handeln können.
Was würdest du den kleineren Unternehmen raten, die jetzt ja gar nicht vielleicht auch diese Personalressource und diese Kompetenz unbedingt im Haus haben und natürlich nach außen gehen müssen, also unbedingt immer die Zweitmeinung und die Drittmeinung, wie wenn ich mit was Schwerwiegenderem auch zum Arzt gehe? Oder?
Jetzt mache ich Werbung für dich oder für euch, ja, für Medical Mountains oder sowas. Ich denke mal, wirklich sich über die Foren entsprechend auch zu informieren, ob da jemand Erfahrung hat, ob man sich da vielleicht auch mal mit anderen Unternehmen unterhalten kann, die vielleicht in ähnlichen Situationen schon mal waren. Wir sind da durchaus auch offen. Wenn bei uns jemand anfragen würde, sagen würde, ich habe da wirklich ein Problem, wir können denen keinen Rechtsrat erteilen, das dürfte ich natürlich nicht an meiner Stelle.
Ihr könnt Wissen austauschen.
Wir können Wissen austauschen, wir können sagen, wen wir für gut erachten zur Unterstützung, also wen wir anraten könnten, der so einen Fall dann letztendlich dann auch managen kann und unterstützen kann, dass das die Sache auch gut ausgeht. Ja,
ja, das ist ja ein super Angebot an unsere Hörer da draußen. Herzlichen Dank. Aber weißt du was, ich möchte, glaube ich, gerne weg von dem, das ist ja so negativ behaftet, auch mit Recht, aber ich weiß, dass man muss sich damit beschäftigen, aber ich würde trotzdem gerne jetzt den Switch machen und zu diesen 80 Jahren Karl Storz gehen, vom Pionier zur Weltmarke und über das Unternehmen sprechen, eben auch gerade in diesem besonderen Jahr jetzt, wo man eben auch 80 Jahre feiern darf. Was macht dich persönlich denn besonders stolz, wenn du auf diese 80-jährige Geschichte zurückblickst?
Also besonders stolz oder sagen wir so was, was mir wirklich ein sehr gutes Gefühl vermittelt und auch wirklich Freude bereitet, ist, dass man hier mit einem Unternehmen zusammenarbeiten darf, das wirklich einen Pioniergeist hat und auch richtig revolutionär war und auch bestimmt auch noch revolutionär ist und auch so wunderbar gewachsen ist, also letztendlich auch in den Märkten, dass die Produkte so gut ankommen, weil wir letztendlich auch wirklich einen großen Zweck haben. Wir wollen, dass Patienten geheilt werden oder dass man für Patienten das Beste tun kann. Und das ist unglaublich schön vom Credo her. Das ist was ganz anderes, als wenn Sie vielleicht in der Tabakindustrie oder sowas arbeiten. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist halt sinnstiftend.
Das ist sinnstiftend, absolut. Und dann sehen Sie auch noch, wir haben ja nicht angefangen als MeToo-Company, sondern wir waren wirklich Pioniere. Also wir haben wirklich angefangen in der minimalinvasiven Chirurgie, die Grundsteine der minimalinvasiven Chirurgie zu legen, indem wir das Endoskop deutlich verbessert haben.
Ja.
Es hat angefangen, es gab ja damals schon Zystoskope, 1945 beispielsweise. Die waren nur ein bisschen dicker und am anderen Ende, ganz vorne, war eine Glühbirne. Und dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, A, wird sie warm und B, ist die Öffnung, durch die man durchgegangen, die ist natürlich dann auch limitieren, die muss groß sein und sowas, mehr kann man nicht. Dann waren auch Linsen drin, also einzelne Linsen, wie man sie noch kennt, die austariert werden musste, damit man letztendlich am anderen Ende noch was sehen konnte. Das war natürlich dann auch limitierend, weil wenn die Linsen verrutscht sind, dann war es das mit dem, was man sehen konnte. Das Spannende war, dass der Herr Storz damals die Kaltlichtquelle entdeckt hat oder entwickelt hat für die minimalinvasive Chirurgie, weil er fand es wahnsinnig faszinierend, dass man mit Glasfasern Licht transportieren kann. Und gerade die Tatsache, dass man aus einer außenstehenden Lichtquelle, also man hat vorne keine Glühbirne mehr, durch Glasfaser ein Licht nach vorne rein transportieren kann in die Körperöffnung. Das ist dann schon was anderes, weil es wird dann dadurch ja viel kleiner.
Ja.
Und das zweite wesentliche Element war diese Stablinse, also eine Linse, die nicht nur aus einzelnen Scheiben besteht, sondern ganz als Stab war, mit den gleichen Eigenschaften. Also das Bild wird super gut durchgeleitet. Parallel hat man darum herum die Glasfasern, die das Licht hineinleiten. Und dadurch bestand die Möglichkeit, das beste Bild zu haben, zum auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, dass man das Endoskop deutlich verkleinern konnte.
Also auch den kleinsten Schnitt.
Den kleinsten Schnitt. Und dann ging letztendlich auch dieser ganze Forschergeist los. Nicht? Also das kam ja dann nicht nur durch den Herrn Storz, sondern durch die Ärzte. Die Ärzte wurden innovativ. Die fanden das faszinierend, dass man dann quasi damit durch Inzisionen, also durch Schnitte gehen konnte. Und dann kamen auch die Ideen drumherum. Was muss ich denn entwickeln, um bestimmte Operationen, die immer wieder kommen, so operieren zu können, dass ich sie minimalinvasiv mache, durch einen kleinen Schnitt. Weil je kleiner der Schnitt, umso weniger Infektionsproblematiken habe ich danach, nach der Operation, und ich habe eine schnellere Rekonvaleszenzzeit. Und da waren wir groundbreaking, wie ich mir so schön sage, also wirklich maßgebend in der Erfindung.
Disruptiv, das war eine echte Innovation.
Das war eine echte Innovation.
Gibt es denn irgendein Zitat oder eine Haltung von Karl Storz Senior, die man wirklich auch bis heute im Unternehmen spürt? Also trägt sich da was weiter? Oder hat sich das automatisch eben auch über die Generationen, dann über Sibyl Storz, jetzt Karl Christian Storz, automatisch übertragen und die tragen das in sich?
Also was wirklich schön ist, was man sich heute noch immer noch erzählt, wir haben ja wirklich Mitarbeiter, die 30 Jahre und länger bei uns sind, die heute noch erzählen, wie Senior Storz durchs Unternehmen gelaufen ist, jedem die Hand geschüttelt hat. So dieser Familiengeist, nicht? Der schwebt auch noch über uns. Und das ist auch gut so, dass die Mitarbeiter diese familiäre Nähe auch noch suchen oder diese Familie auch gerne sehen. Und das ist auch schön. Es geht natürlich in dem großen Stil nicht mehr. Karl Christian, was er auch schon macht, ist, er geht auch mal durch die Produktion durch und spricht mit den Mitarbeitern. Das ist auch immer sehr spannend. Da können aus einer Stunde schnell drei werden, weil er sich wirklich auch von jedem alles auch detailliert erklären lässt. Ja, also er hört gerne zu und die Mitarbeiter freuen sich auch, das auch vermitteln zu können. Und das ist wirklich schön. Das zeigt so ein bisschen diesen familiären Geist noch, den wir haben. Jeder ist so ein bisschen stolz, da Teil von etwas Größerem zu sein. Jeder ist auch ein bisschen stolz, Teil dieser Karl Storz Community auch ein bisschen zu sein.
Welcher Aspekt dieses Unternehmens und der Haltung von Karl Storz hat sich denn über diese 80 Jahre erstaunlich wenig verändert, also im positiven Sinne? Was ist gleich geblieben?
Also was ich wirklich immer noch merke und ich denke, was immer da war, ist dieser Stolz, an diesen Themen gemeinschaftlich zu arbeiten und Teil dieser Familie zu sein. Irgendwie so könnte man das zum Ausdruck bringen, weil die Familie Storz selber ist nahbar, sie ist sehr, sehr bodenständig und dieser Fleiß und dieser Pioniergeist und dieses, man arbeitet wirklich gern an diesen Themen, was man kann. Man will gern Qualität abliefern. Man merkt das, wenn man mit den Chirurgiemechanikern spricht und sich das in der Produktion anschaut, das ist unglaublich faszinierend, mit was für einer Leidenschaft, die so hochqualitative Produkte noch herstellen. Also wirklich und mit welcher Fingerfertigkeit, also da ist ein ganz, ganz starker Handwerks- oder ein Anteil von Handwerk noch in den Produkten. Und es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft eben das gemacht wird. Ja. Und es zieht sich aber auch durch andere Bereiche des Unternehmens hindurch. Man ist entweder Karl Storz oder man ist nicht Karl Storz. Man ist Teil dieser Kultur, man nimmt sie wahr, man gibt auch wirklich alles dann dafür. Also man ist wirklich auch mal bereit, auch mal härtere und längere Wege zu gehen, damit wir gemeinschaftlich Erfolg haben. Und das können wir wirklich gut. Wir können uns da auch immer wieder ganz gut zusammenschweißen, wenn wir merken, wir müssen uns mal ein bisschen mehr beeilen mit manchen Themen oder wir müssen irgendwas nachholen und es ist aber dringend. Und dann ist da ein großer, großer Zusammenhalt da, dass wir da uns alle drauf fokussieren und dann auch nachher am Ende mit Stolz sagen können, Mensch, das können wir aber gut, nicht? Das hat jetzt wieder super funktioniert. Und das ist wirklich schön.
Ja, ich sehe schon, du brennst für das Familienunternehmen. Das ist großartig. Was würdest du denn jetzt jungen Talenten sagen, die auch gerne die Medizintechnik gehen möchten, die zwischen Startup, Großkonzern, Familienunternehmen wählen müssen? Was ist dein Tipp? Ich glaube, ich weiß es schon, aber...
Ganz klar, Familienunternehmen. Sicher, ich kenne ja die Startup-Mentalität auch. Wir haben ja auch mit Startups schon zusammengearbeitet, haben auch schon Startups gekauft. Und das ist auch spannend. Aber Startups werden ja oftmals, entweder schaffen sie es wirklich selber, den großen Weg in ein größeres, auch ein bisschen regulierteres Unternehmen. Am Anfang ist beim Startup ja immer die Leidenschaft, man kann einfach loslegen. Man muss noch nicht so über Regularien, da denkt man erst später ein bisschen drüber nach und über Prozesse. Und man ist noch angetrieben von der Idee, die man verwirklichen will. Aber irgendwann mal, wir sind halt hochreguliert, muss das auch irgendwo in gewisse Bahnen laufen.
Dann erschlagen einen die Regularien.
Das erschlägt dann einen und das ist dann auch ein bisschen, für manche wird das auch immer ein bisschen als motivationsdämpfend empfunden. Finde ich nicht. Also man merkt es, wenn man in einem Unternehmen ist, wo das schon da ist, geht man mit einem anderen Charakter an die Themen ran. Und die Welt ist da schon ein bisschen besser durchdacht und man kann unglaublich viel mitlernen. an dem, was da vorhanden ist. Man kann aber noch weiter mitgestalten und weiter optimieren. Ja. Das ist eine etwas, würde ich sagen, komfortablere Situation, als wenn man dann nachher, jetzt wurde das Startup gekauft, jetzt muss es integriert werden, dann fragen sich alle, bin ich jetzt noch Teil des Startups oder bin ich Teil des großen Unternehmens? Und das könnte ein bisschen so die Motivation dämpfen. Insofern, und die reine Industrie, oder wir sind ja auch, wie gesagt, großer Mittelstand, dieses Familiengeführte hat immer noch einen gewissen Charme. Wir sagen ja auch immer, wir denken in Generationen, wir denken nicht in Quartalsberichten, weil ja. wir jetzt nicht irgendwelche Aktieninhaber irgendwie besänftigen müssen, nicht, sondern wir können wirklich strategisch ganz anders denken, weil wir ein familiengeführtes Unternehmen sind und uns strategisch auch ganz anders in unsere Stärke aufstellen.
Ja. Ja. Und das Team ist wichtig. Was bietet ihr denn jungen Talenten oder auch Fachkräften, die zu euch kommen wollen? Oder vielleicht auch anders gefragt, was unterscheidet Karl Storz als Arbeitgeber von großen Tech- und MedTech-Konzernen? Was kann man bei euch anderes kriegen?
Also ich würde sagen, der Charme bei uns ist einfach, man fühlt sich wirklich Teil noch eines gemeinschaftlichen Spirits, ja, so dieser Familienspirit. Man hat so gemeinschaftlich eine richtig schöne Kultur auf der Basis. Also wie ich es auch gesagt habe, wir befriedigen jetzt nicht irgendwelche Shareholders oder irgendwelche Aktieninhaber, sondern uns geht es echt darum, diese kulturellen Bestandteile, dieser Familiengedanke, den man dabei hat. Sprich, man steht füreinander ein, man ist fleißig, man will Tolles leisten, man will auch mal gelobt werden, da muss man aber auch Tolles leisten oder sowas. Ja. Das ist bei uns ganz, ganz stark und gut noch vorhanden. Auch, also wir haben gute Programme, Mitarbeiter zu integrieren, dass sie auch verschiedene Bereiche kennenlernen. Natürlich dadurch, dass wir so einen großen internationalen Spread haben, können auch Mitarbeiter von uns auch mal ins Ausland gehen und auch dort einige Monate, manchmal sogar Jahre arbeiten, um das kennenzulernen. Und oder hochtalentierte Führungskräfte, wenn die einfach mal Lust haben, mal was anderes zu machen, können wir die auch dahin entwickeln beispielsweise. Und das muss dann nicht nur in Tuttlingen sein, sondern das kann wirklich global sein. So haben wir wirklich Mitarbeiter, die in Tuttlingen aufgewachsen sind, die aber jetzt große Teile von unserem asiatischen Geschäft beispielsweise leiten, ja. schon seit vielen Jahren. Das ist beispielsweise auch richtig schön zu sehen, wie diese Mitarbeiter dann einfach entwickeln können, aus unterschiedlichsten Fachbereichen heraus. Also man ist da nicht limitiert. Nicht? Das will nicht sagen, dass man woanders limitiert ist, aber das funktioniert bei uns richtig schön und
aber
gut.
Aber ihr achtet
und
besonders drauf.
Das ist für uns sehr wichtig.
Eine starke Wertekultur ja. und ihr guckt eben auch auf Stärken
das ist
und Interessen.
Wichtig. Absolut, absolut.
Da zeigt sich dann halt doch auch wieder das Familienunternehmen. Ne? Der Mensch hat einen ganz anderen Stellenwert und zählt und ja. Man guckt gemeinsam, wo der richtige Weg ist.
100%,
ja. Das ist ja schön. Ja, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, also ihr unterscheidet auch euch ja teilweise auch von anderen. Also ich sag jetzt mal, Storz macht auch Dinge, wie zum Beispiel, ihr unterstützt die Schwenninger Wild Wings.
Oh ja.
Warum?
Ja, mit einer großen Leidenschaft. Also es ist ja unglaublich faszinierend zu sehen, dass wir hier in der Region, in der unmittelbaren Nähe, einen Eishockeyverein haben, der in der höchsten Liga spielt in Deutschland, nicht? In der DEL1. Das ist fantastisch. Und da ist auch ein unglaublicher Spirit da. Also wenn man in diesem Eishockeystadion ist und wenn die Spiele sind, das ist unglaublich, wenn da 4.500 bis 5.000 Leute, manchmal ein bisschen mehr sogar, aber ich glaube bis zu 5.300 passen rein, ist es oft auch ausverkauft. Wenn die Mannschaft antreiben, das ist eine Stärke, eine Motivation, die ist unglaublich. Im Gegensatz beispielsweise zu den USA, da war ich auch schon bei Eishockeyspielen, auch sogar in Los Angeles, bei den Kings, da passen 20.000 Leute ins Stadion, aber ist die Stimmung bei weitem nicht so stark wie hier in dieser Region, in dieser Nähe, weil man näher dran ist am Feld. Es ist wirklich ein schöner Push. Und das Gute ist natürlich für uns, man muss es auch so betrachten, das zieht auch junge Leute einfach auch an. Also, dass man auch sieht, man denkt einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Nicht? Also, wir wollen jetzt nicht nur Ingenieure, wir wollen Leute mit Leidenschaft. Wir wollen Leute, die sich motivieren lassen können und sowas und die, mit denen wir auch ein bisschen was teilen. Und wir wollen auch zeigen, wir sind jetzt nicht nur einfach stupide, nur in Ingenieurtermini denkende Menschen, sondern wir haben auch Leidenschaft und wir wollen gemeinschaftlich Ziele erreichen. Wir wollen gewinnen, wir wollen in den Markt gewinnen, genauso wie unsere Eishockeymannschaft gewinnen will. Das kommt alles so ein bisschen mit, das wird ein bisschen mittransportiert. Und für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, einfach diesen Sport hier auch zu sponsern, ganz einfach, weil diese Zusammenarbeit ist einfach schön. Wir hatten jetzt vor kurzem die 80er-Jahre-Feier, da waren auch weit über 2000 Mitarbeiter da, haben wir in Schwenningen in dem Messegelände gefeiert und da waren auch Spieler von unseren Wild Wings, vom Eishockey da. Das hat unseren Mitarbeitern wahnsinnig gefallen. Die konnten sich mit denen treffen, mit denen reden, Autogramme wurden verteilt. Also das motiviert einfach auch. Das ist einfach mal was anderes. Das geht ein bisschen über das reine nur Arbeiten hinaus.
Und das reine nur Medizintechnik,
richtig.
Sondern das Ganze ein bisschen größer zu betrachten.
Richtig, ganz genau.
Heißt auch, die Region Tuttlingen spielt nach wie vor eine große Rolle
unglaublich,
für das Unternehmen Karl Storz.
Absolut, absolut. Wir kennen uns ganz stark zu Tuttlingen. Tuttlingen ist unser Heimatort. Hier ist alles gegründet worden. Also Tuttlingen ist fantastisch. Man muss sich ja überlegen, in erster Linie denken ja immer viele, naja, Tuttlingen oder München. Nicht? Also dann, klar.
Lieber München,
ja, genau. Vor allem, wenn Sie neue Talente oder wenn Sie als Arbeitgeber für Talente attraktiv sein wollen. Aber man muss jetzt immer eins berücksichtigen. Tuttlingen ist ein Medizintechnik-Cluster.
Ja.
Mindestens das größte in Europa. Wir haben knapp, ich glaube, etwas über 35.000 Einwohner in Tuttlingen. Der Landkreis hat etwas über 145.000 Einwohner, aber wir haben 400 medizintechnische Betriebe hier. 400, das spricht eine deutliche Sprache.
Absolut.
Das heißt also, hier ist etwas entstanden und hier ist auch ein ganz großer Puls. Also es ist tatsächlich so ein kleines, ja, würde ich sagen, schon Silicon Valley hier in Deutschland oder vielleicht sogar in Europa, wenn man das so betrachtet. Und das ist auch das Spannende für diese Region. Also hier gibt es ganz viele Spezialisierungen, hier gibt es viel faszinierendes Handwerk, hohe Ingenieurskunst, die hier zusammenkommt. Insofern kann man sich also durchaus auch für den Standort hier interessieren, also und auch hier sogar leben, denn die Region ist unglaublich schön. Hier machen ja viele auch ihren Urlaub, um wandern zu gehen. Beispielsweise das Donautal ist hier um die Ecke, unglaublich viele schöne Möglichkeiten, auch bis hin zum Bodensee nach unten.
Nicht? Und am Ende machen es doch die Menschen aus, oder? Also ganz ehrlich, mich brauchst du nicht überzeugen. Ich lebe unglaublich gern hier. Ich glaube, was du auch schon gesagt hast, diese Kompetenz, zum einen die Familienunternehmen und zum anderen sind es Familien, ganze Familien, die hier leben, die auch in Zeitgenerationen immer in der Medizintechnik arbeiten. Die saugen das mit der Muttermilch irgendwie schon auf und sind da wirklich hoch begeistert auch für diese Branche. Und das macht natürlich auch nochmal diesen Effekt aus, ne? Dass dann auch wirklich die Menschen, die hier leben und arbeiten, wirklich mit Stolz in der Medizintechnik arbeiten und mit voller Leidenschaft. Also das beobachte ich auch immer wieder und es macht richtig Spaß.
Absolut, ja, genau. Ja. Kann ich genauso unterschreiben, genau so ist es.
Sehr schön. Trotzdem gucken wir auch noch mal ein bisschen Richtung Zukunft. Mhm. Also wir haben 80 Jahre Pioniergeist, wir haben 80 Jahre Spirit für Veränderungen, für neue Technologien, für Möglichkeiten in der Medizintechnik. Was bringt denn die Zukunft? Also welche technologischen Trends bewegen euch aktuell jetzt im Unternehmen am meisten?
Ich denke, enorm wichtig ist, dass man den Markt immer ganz klar beobachtet und auch sieht, wo ist der allgemeine Trend? Was macht Operationen besser? Digitalisierung ist sicherlich ein ganz großes Stichwort. Also das macht nicht nur Operationen besser, das macht Operationen auch effizienter. Auch für den operierenden Betrieb, kann man sagen, auf der einen Seite. Das sind gewisse Trends, die man berücksichtigen muss, dass die Kunden auch interessiert. Auch die haben beispielsweise Fachkräftemängel etc. Also muss vieles auch durch automatisierte Verfahren irgendwie einstellbar sein etc. etc.
Ja.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich die ganzen Themen Artificial Intelligence beispielsweise auch. Dort insbesondere in der Diagnostik. Auch bei uns in der Bildgebung spielt das eine dominante Rolle. Oder auch beispielsweise, wenn es darum geht, einfach Operationen effizient und auch sicher durchzuführen. Ja, man kann ja auch durch KI und durch gewisse Tools letztendlich auch zumindest eine gewisse Anleitung bekommen oder auch Tipps und Hinweise bekommen etc. Das fängt bei kleinen Themen an, wie wir haben beispielsweise ein KI-Tool zur Rauchgasabsaugung im Bauch des Patienten bei einer Laparoskopie beispielsweise durch Strom schneidet, entstehen Rauchgase. Und damit das Sichtfeld aber trotzdem klar bleibt oder so weiter, entdeckt die KI beispielsweise, oh, da sitzt also sehr viel Rauch und fängt automatisch an, den Rauch abzusaugen und dass der Chirurg sich darauf auch noch fokussieren muss, sodass er quasi konzentriert bei seiner Arbeit bleiben kann.
Okay,
genau.
Ja.
Das ist nur was Kleineres, nicht? Also wenn man aber auch trotzdem auch eine wichtige Thematik, aber man muss ja auch den Gedanke auch weiterentwickeln, beispielsweise in der Robotik. Ja?
Ja.
Ich meine, wir alle kennen das so früher, also ich komme noch aus dem Zeitalter, wo noch Krieg der Sterne hieß das damals noch nicht, Star Wars, ja. Das war im Deutschen halt, ne? Oder Raumschiff Enterprise, wenn alle ihre Kommunikatoren gezückt haben, das war ja Technologie, die war unvorstellbar. Da gab es keine Handys, nicht? Und da hat man gesehen, Mensch, die haben da so Dinger, das ist besser als ein Funkgerät und damit können die ganz weit telefonieren. Das ist heute Standard, nicht? Das ist so, was aus der Imagination wird. Aus der Imagination können Produkte entstehen.
Ja.
In der Zukunft, nicht? Also was man sich vorstellen kann, allein schon was in der Fantasie ist, weil das treibt auch unter Umständen an. Und genau das ist es beispielsweise, wenn man jetzt heute über Robotik nachdenkt, nicht? Also wenn man sagt, okay, man hat jetzt Roboter im Operationssaal, momentan wird er noch händisch bedient, nicht? Also ferngesteuert, aber vielleicht ist es auch eines Tages denkbar, dass einige Themen, vielleicht nicht eine ganze Prozedur, teilweise auch schon automatisiert ablaufen, nicht? Dass man dann irgendwelche Möglichkeiten hat, irgendwelche Themen damit zu machen. Also ich denke, dahin steuert die Technologie auch. Das muss man alles berücksichtigen. Das ist Zukunftsmusik an einigen Stellen noch. Aber man muss aktuell bleiben, man muss gucken, dass man da Schritt hält. Deshalb war das auch für uns ganz arg wichtig, eben in das Thema AI genauso mit einzusteigen wie Robotik, um auch diese Themen zu sehen. Es wird auch immer integrierter in den Operationssaal. Die Digitalisierung natürlich ganz große Triebkraft dafür auch. Parallel brauchen sie natürlich immer noch ihre Instrumente. Ihr Kerngeschäft dürfen sie nicht vergessen. Auch da haben wir kleinere und auch mal schönere Entwicklungen. Beispielsweise sind wir ganz stolz auf ein Produkt von uns, das jetzt hilft, gerade bei Kleinkindern, wenn die chronisch eine Innenohrinfektion haben, dass man beispielsweise so einen kleinen Lüftungstub in das Trommelfell einsetzen kann, ohne dass es dafür eine Vollnarkose benötigt. Die herkömmlichen Operationen waren immer mit Vollnarkose und auch mit den entsprechenden Komplikationsmöglichkeiten, die wir hier dadurch vermeiden. Das kann ambulant innerhalb von Sekunden passieren und hilft dann beim Ausheilen dieser chronischen Infektionen beispielsweise. Und das ist was Neues, das haben wir auch als Startup übernommen. Und das sind so Themen, die muss man aber auch sehen, die muss man berücksichtigen. Da brauchen sie jetzt noch nicht so viel Digitalisierung drumherum. Aber sie lösen damit ein ganz großes Problem und sie helfen sehr, sehr vielen, vor allem den kleinsten Patienten da draußen.
Ja. Das heißt, das ist auch hier der Überblick und die Weitsicht, die natürlich die großen technologischen Trends, aber eben auch die Basis nicht vergessen.
Richtig.
Und gucken, ne, was ist unsere Kernkompetenz bisher, und da kann man auch immer wieder Veränderungen machen und Verbesserungen machen und entwickeln. Ja. Also alles im Überblick. Alles.
Absolut. Wobei man darf sie da nicht verzetteln. Sie haben auch nicht unendliche Ressourcen. Das ist schon klar. Sie müssen schon gucken, dass sie eine Produktstrategie haben, die die wichtigen Themen für sie auch verfolgt und auch begleitet und auch da in der entwickelt. Sie dürfen sich aber auch nicht verzetteln.
Ja.
Sie können nicht alles machen. Sie müssen auch ein bisschen auch an ihrem Kern bleiben. Sie kommen ja irgendwoher aus dieser Reise. Also sie bleiben auch bei ihrem Core.
Ja. Ja. Nochmal zum Thema Innovation. Was unterscheidet denn echte Innovation von bloßem technischen Fortschritt? Also gerade wenn ich jetzt auch an Digitalisierung und AI und Robotik denke, ist das technologischer Fortschritt? Oder eben auch rückblickend auf eure Geschichte, kann da, wie gesagt, auch nochmal echte Innovation entstehen, disruptiv, mit Imagination, wie du es vorher gesagt hast, mit Vorstellungskraft?
Ich denke, ja. Ich denke, selbst dieses kleine Instrument, das ich gerade erwähnt habe, zur Heilung von diesen Innenohrinfektionen beispielsweise, das ist schon Innovation, würde ich sagen. Das ist nicht nur so kleiner Fortschritt, sondern es gab es ja noch nicht. Das ist das Spannende beispielsweise, wenn ich jetzt rein aus der rechtlichen Brille mir das wieder anschaue, was ist patentierbar? Patentierbar ist das, woran gerade noch keiner gedacht hat.
Ja.
Und eine Idee, die wirklich einen großen Fortschritt bringt, nicht in der Technologie. Ja. Dann kann ich das patentieren und dann habe ich auch das Anrecht, das erstmal allein zu machen. Ja, oder eben zu lizenzieren und entsprechend auch dann partizipiert zu werden an dem Erfolg. Fortschritt ist etwas Andauerndes. Nicht? Das findet permanent statt, hoffentlich, nicht in der Firma. Wenn nicht, haben Sie ein Problem. Nicht? Das müssen Sie auch beobachten. Machen wir auch Fortschritte in der Technologie? Fallen wir nicht hinten also zurück, weil wenn man den Wettbewerber beobachtet? Ja? Oder auf diesem Weg gibt es immer wieder mal Innovationen, wo man sagen kann, das ist bahnbrechend, das ist neu, das hat noch keiner. Oder das ist da kam noch keiner drauf. Da haben wir beispielsweise bei unseren Entwicklungsingenieuren, vor allem bei Ideen, die patentierbar sind, und wir haben sehr viele Patente in unserem Portfolio, weit über 1000, unsere Entwicklungsingenieure, kommt dann immer auch eine Urkunde, die werden auch ein bisschen daran beteiligt im Rahmen des Erfindergesetzes. Das ist auch wichtig, die sind auch richtig stolz. Also das wird auch immer auch in einer schönen kleinen Zeremonie dann auch immer quasi gefeiert.
So dass
die sich auch dann entsprechend auch freuen können. Nicht? Wir haben das gesehen, wir haben ja in den USA auch einen Entwicklungsstandort beispielsweise, da haben wir auch diese Urkunden teilweise in so einem, die hängen wir dann auch aus, die hängen dann an da, wer was entwickelt oder erfunden hat. Nicht, um diesen Pioniergeist auch weiter, auch mit diesem Stolz vorantreiben zu können, was wirklich schön ist.
Ja, eine kleine Wall of Fame.
Ja, so kann man das nennen, beispielsweise. Ja.
Sehr schön. Das ist schon unglaublich spannend und ich glaube, wir könnten Stunden weitersprechen über das Unternehmen und über verschiedene Themen. Wir haben aber natürlich nicht unendlich Zeit. Deshalb, wenn du heute, Stand heute, Karl Storz Senior nochmal treffen könntest und ihm etwas sagen könntest, was wäre es?
Ich glaube, ich würde nur Danke sagen, dass ich da dabei sein darf.
Ja. Und wenn du auf die nächsten 10 Jahre blickst, was wünschst du dir für das Unternehmen Karl Storz?
Weiterhin so viele auch motivierte Mitarbeiter. Dieser Geist, der sich da durchträgt, der ist fantastisch. Und weiterhin diese Motivation, eine wunderbare Kultur, dass unsere Mitarbeiter sich auch hier wirklich mit einer Begeisterung auch wohlfühlen, auch weiterhin dieses Unternehmen voranzutreiben.
Team ist dir wahnsinnig wichtig.
Team ist mir wahnsinnig wichtig und für mich ist es immer, was bei mir nicht funktioniert, ist ein starker Ich-Bezug. Nicht? Also wenn Mitarbeiter erstmal denken, was kann ich für euch tun? Nicht? Sondern es ist schon wichtig, dass Mitarbeiter etwas für uns tun kann. Das ist schon richtig, aber nicht dieses nicht dieser selbstverliebte Ansatz.
Sondern was können wir gemeinsam schaffen?
Wir schaffen was gemeinsam und sind dann gemeinschaftlich darauf auch stolz, was wir da geschaffen haben.
Und dann feiern wir gemeinsam Erfolge oder wir ertragen auch gemeinsam mal Rückschritte.
Genau, denn dann dürfen wir auch wirklich zu Recht auf uns stolz sein. Nicht?
Ja.
Weil dann haben wir was geleistet. Nicht? Das reflektiert immer auf einen zurück und nicht andersherum.
Genau. Ja, ach, wunderbar. Ja, und wenn du nochmal auf die nächsten 10 Jahre blickst, was wünschst du dir denn vielleicht auch für uns, für Medical Mountains?
Macht so weiter. Ihr seid eine wichtige Stimme für uns. Vor allem, also wir merken das in den ganzen Bereichen, sei es Regularien, sei es im partnerschaftlichen Austausch auch mit anderen Organisationen, gerade wie wir es ganz vorhin hatten, bei Problemstellungen, wenn man vielleicht irgendwelchen außergewöhnlichen Situationen mal ausgesetzt ist, wie Haftungsfragen etc. Ich denke, das macht ihr alle genau richtig. Also wir sind richtig froh, dass ihr da seid. Wir sehen euch gern bei uns und sind auch gern bei euch zusammen auch und sehen auch andere Unternehmen, weil gemeinschaftlich sind wir stark. Nicht? Und wir können auch gemeinschaftlich auch auf uns aufmerksam machen, weil wir brauchen diese Stimmen auch immer wieder mal, wenn es gerade um regulatorische Ansätze geht, damit wir auch eine Vernunftsstimme haben in der Gesetzgebung, die immer sagt, pass mal auf, das kann man so machen, das ist wichtig, aber bitte berücksichtigt auch. Nicht? Also genau. Weil die Spezialisten sind hier. Nicht? Und diese Stimme, und ihr seid die Stimme dieser Spezialisten.
Ja. Ja, das machen wir auch sehr gerne. Also vielen Dank.
Gerne.
Ja, ich glaube, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Mhm. Ich glaube auch, wir müssen uns irgendwann wieder treffen, weil da sprudelt so viel und da ist ja so viel Motivation dahinter. Das macht richtig Spaß, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, da gibt's noch viele Themen, über die wir sprechen könnten. Aber für heute kommen wir erstmal zum Ende, aber natürlich nicht ohne unsere 3 Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Das machen wir mit jedem Gast, den wir im Podcast haben, einfach auch, um dich nochmal besser kennenzulernen. Mhm. Die haben es vielleicht teilweise in sich, das wirst du dann selber für dich entscheiden. Die Aufgabe ist, dich für eine Antwort zu entscheiden. Mhm. Schauen wir mal, ob du das kannst. Mhm. Hier kommen meine 3 Entweder-Oder-Fragen. Lieber Innovationsgespräch mit Startups oder der Termin, der alles verändern kann bei der EU-Kommission?
Na, der Termin bei der EU-Kommission. Weil Innovationsgespräche kann man immer wieder mal machen. Ja, die kann man auch noch nachholen, aber der Termin, der lässt sich dann unter Umständen nicht mehr nachholen.
Also den nimmst du wahr. Mhm. Dann operieren mit der Apple Vision Pro oder lieber klassisch mit Optik?
Apple Vision Pro.
Weil, da bin ich jetzt doch neugierig.
Wir sind ja momentan in einer Kooperation auch mit Apple unterwegs. Nicht? Das ist, ich denke, es geht nicht so sehr um die Vision Pro als solches, sondern aber einfach um die weitere zukünftige Entwicklung der Bilddarstellung, denke ich mal, im operativen Umfeld und die Vorteile, die wir daraus auch erkennen können. Ich meine, wir sind richtig gut in der 3D-Bildgebung. Wir sind, würde ich sogar sagen, der Wettbewerb sagt zu uns und wir hören das auch immer aus den Stimmen der Markt, wir sind die Besten in der 3D-Bildgebung im operativen Umfeld. Und Apple hat zweifelsohne im Moment oder mit Sicherheit die beste Bilddarstellung durch eine 3D-Brille, letztendlich durch diese virtuelle Brille, die man aufsetzen kann. Nicht? Also das ist noch ein bisschen schwer und das ist noch ein bisschen groß auf der einen Seite, aber es hat eben diese Vorteile dieses brillanten Bildes. Insofern ist das so sicher eine spannende Technologie. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass alles eine Zukunftstechnologie sein muss und wird. Das wird man dann sehen.
Vielleicht auch nicht disruptiv und ersetzend, aber begleitend, parallel, anders.
Genau, ist eine spannende Ausrichtung.
Sehr schön. Und jetzt noch eine ganz schwierige Frage für dich. Pink Floyd oder Metallica?
Da passe ich. Beides, also das ist wirklich super schwierig.
Da kann ich mich entscheiden.
Da kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Nee. Beides live gesehen, fantastische Bands und klar, Pink Floyd gibt es nicht mehr. Die sind zumindest nicht mehr live unterwegs und vor allem nicht mehr alle zusammen. Und Metallica tourt ja noch und wenn ich mich heute entscheiden muss, dann Metallica, weil die noch touren.
Weil die noch touren und du hingehen kannst, alles klar. Lieber Stefan, ich danke dir ganz arg, dass du hier warst, dass du diese wertvollen Impulse und Einblicke in das Unternehmen, aber auch zu deiner Person mit uns geteilt hast und mit den Hörern geteilt hast. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen und schauen, wo stehen wir denn dann? Ne?
Genau.
Und dann vielleicht wieder eine Feier ansteht oder so lange wollen wir vielleicht auch gar nicht warten. Es war echt großartig, dass du da warst.
Vielen
herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, super. Und liebe Hörer, wir hören uns wieder in einem Monat, gewohnt im MedTalk on Air der Medical Mountains. Macht's gut.
Bis dann.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Steckeler. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.